Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In der vergangenen Woche fand in der kasachischen Hauptstadt Astana ein Gipfel statt, über den man in den großen Medien hierzulande nur am Rand berichtet hat. Dabei repräsentieren die Herrschaften, die sich dort getroffen haben, rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Es geht um das jährliche Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SCO. Und die dort besprochenen Themen können einen unmittelbaren Einfluss auf uns alle haben. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit dem Unternehmer und Publizisten Gerald Markel. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag aus Wien. Ich hoffe, die Verbindung ist gut und Sie können mich trotz der Lautstärke der Berliner Fußballfans noch hören.
So ist es. Herr Markel, lassen Sie uns zunächst einmal klären, was ist die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit? Welche Länder gehören ihr an?
Sie haben es in der Anmoderation sehr schön gesagt. Ich finde es erstaunlich, dass im Westen, im selbsternannten Wertewesten, niemand in den Medien die dynamische Entwicklung dieser Organisation mitverfolgt hat. Die SCO, Sie haben es völlig richtig gesagt, umfasst mittlerweile mehr als 40% der Weltbevölkerung. Also das sind bitte fast 4 Milliarden Menschen. Der SCO gehören derzeit Belarus, also Weißrussland, die Volksrepublik China, Indien, der Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan an. Und das ist das Entscheidende, es ist anders als die BRICS-Plus-Staaten, die wir hier bei uns jetzt doch mittlerweile in den vergangenen Jahren immer öfter zu hören bekommen. Der Unterschied zwischen den BRICS-Plus, die eine reine Wirtschaftsunion sind und erst beginnen, politisch zusammenzuwachsen, ist die SCO, die Shanghai Cooperation Organization, ein echter Staatenbund, der, und wir kommen dann gleich später darauf, auch ein Verteidigungsbündnis ist. Und dass das unter dem Radarschirm der Europäer läuft, ist für mich wirklich jedes Jahr aufs Weitere faszinierend.
Entsprechend waren auch die Staats- und Regierungschefs dieser Länder bei dem Treffen anwesend. Es gab also auch ein Aufeinandertreffen von Russlands und Chinas Präsidenten Putin und Xi. Bilaterale Treffen sind ja ohnehin ein großer Bestandteil dieses Gipfels. Was haben die beiden miteinander vereinbart?
Das Interessante am heurigen Gipfel, wenn man das mit der veröffentlichten Meinung in Europa vergleicht, im Unterschied zum Vorjahr war am heurigen Gipfel in Astana in Kasachstan kein Thema oder kein großes Thema der Ukraine-Krieg, der uns hier am meisten beschäftigt, wenn wir Russland oder Weißrussland hören. Es war eigentlich wieder im Gegensatz zum Vorjahr ein reiner Wirtschaftsgipfel, der darauf abgezielt hat, die wirtschaftlichen Bindungen zwischen den SCO-Ländern zu vertiefen. Es wurden über spezifische bilaterale, trilaterale, quadrilaterale, wenn sich das der richtige Ausdruck sein sollte, Projekte gesprochen. Und jetzt ich als Unternehmer empfinde es als überaus faszinierend, mit welcher Geschwindigkeit hier eine bisher vernachlässigte Region der Welt, in welcher Dynamik hier ein Wirtschaftsraum entsteht, bei dem es scheinbar nach oben keine Grenzen des Wachstums gibt. Ich möchte Ihnen hier zwei verschiedene Beispiele herausgreifen. Nummer eins, es entsteht gerade im Süden des Iran ein mit indischem und chinesischem Geld und teilweise von türkischen Baufirmen gebauter Riesenhafen, ein Verladehafen. Und parallel dazu entstehen Transportwege, Pipelines und Transportverbindungen von russischen Rohstofffeldern hinunter. Mit anderen Worten, man umfährt mittlerweile Europa. Das geht über die Kaspische See runter, geht über den Iran und wird dann auf dem Schifffahrtsweg in die Industriestaaten Asiens gebracht. Das bringt die ganze Region dort in eine Wirtschaftsdynamik hinein, die für Asien unglaublich interessante Möglichkeit bietet und die bei uns überhaupt nicht am Schirm ist. Und das zweite Thema, das uns ganz direkt betrifft, ist, heuer war die Tagung in Astana und Kasachstan ist für uns eigentlich ein mehr oder weniger unbekanntes Territorium, ein weißer Fleck auf der europäischen Karte. Man muss aber wissen, dass dieses Land die größten Uranvorkommen der Erde hat. Und diese Uranvorkommen sind jetzt natürlich, wenn das Land selbst sich immer weiter in eine Wirtschaftsunion bindet, im Zugriff dieser Länder. Das heißt, China, Russland, Indien, all diese Länder haben jetzt Zugriff auf die größten Uranrohstoffvorkommen der Erde. Und die zweitgrößten Vorkommen, die in Westafrika liegen, sind auch gerade dem europäischen Zugriff entzogen worden. Zusammenfassend, ich finde es absolut erstaunlich und von unseren Politikern absolut verantwortungslos, sich hier nicht mehr zu engagieren, denn wir verschlafen hier wirklich buchstäblich die Zukunft der Volkswirtschaften und die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung der Welt.
Die SCO ist generell auch ein Punkt, wo viel über Rohstoffe diskutiert wurde. Nicht nur über Uran, auch Erdgas hat eine Rolle gespielt. China und Russland treiben eine neue Erdgas-Pipeline voran. Siberia 2 soll sie heißen. Von Russland durch die Mongolei soll sie nach China führen. Das soll ja Moskau finanzielle Ausfälle nach den wegfallenden Gaslieferungen in den Westen kompensieren. Was glauben Sie, wird dieser Plan aufgehen?
Die Pipeline ist längst im Bau und sie ist für Europa eigentlich die größte Bedrohung unseres wirtschaftlichen Fortkommens, denn diese Pipeline wird fast ähnliche Kapazitäten des Verkaufes und des Transports erlauben wie die bisherigen Pipelines nach Westeuropa. Mit anderen Worten, in spätestens 3 Jahren, wenn diese Pipeline in Betrieb genommen werden soll, ist Russland nicht mehr darauf angewiesen, nach Europa zu exportieren, sondern könnte tatsächlich im Falle des Falles seine gesamten Erdgasproduktionen nach Asien, nach China, nach Indien verkaufen. Und plötzlich stünden wir da ohne unseren größten Lieferanten. Auch in diesem Zusammenhang ist es völlig verantwortungslos, sich hier in einen neuen Kalten Krieg zu stürzen. Denn wenn der so bleibt, der neue Kalte Krieg, dann stehen wir buchstäblich davor, dass in 3 Jahren Putin die Pipelines nach Europa abschalten kann und hat aber den gesamten Produktionsausfall mit der neuen Pipeline wettgemacht. Also ein wirklich entscheidender Faktor. Und noch einmal, ich kann mich nur wiederholen, absolut verantwortungslos, dass man das mehr oder weniger unterliefen laufen lässt und das mehr oder weniger ignoriert, was dort in Zentralasien passiert.
Sind Verhandlungen zwischen China und Russland, weil wir gerade die Pipeline erwähnt haben, sind diese Verhandlungen eigentlich auf Augenhöhe? Also ist der potenzielle Nutzen für beide Seiten ungefähr gleich?
Aus meiner persönlichen Einschätzung nach ja. Es ist natürlich immer wieder in den westlichen Medien die Rede davon, dass hier die Chinesen, die Russen diktieren, dass Russland sozusagen angewiesen wäre auf China. Dem halte ich aber entgegen und ich habe es vorhin erwähnt, dass Russland weitere Achsen des Transportes seiner Rohstoffe über befreundete Länder wie den Iran und jetzt neuerdings auch Pakistan laufen lässt. Aber ich möchte Ihnen hier vielleicht das Augenmerk auf ganz etwas anderes legen, nämlich, dass diese SCO durch ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit und immer engere Verflechtung zu einer Entwicklung im geopolitischen Sinne führt und auch im geomilitärischen Sinne führt, die wir uns alle miteinander nicht hätten vorstellen können. Wer hätte sich bitte vorstellen können, dass plötzlich Pakistan und Indien, die beiden Erzfeinde seit der Gründung der beiden Staaten, in einer gemeinsamen wirtschaftlichen, aber auch militärischen Bündnis sind? Das war doch bisher völlig unvorstellbar. Das Ähnliche sehe ich mit Indien und China. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und China gibt es seit Jahrzehnten. Plötzlich herrscht überall Tauwetter, Freundlichkeit, Optimismus, Aufbruchstimmung. Also insgesamt gesehen tut das der Welt, diese SCO, sehr gut. Ich finde nur, dass Europa dies sträflich vernachlässigt.
In der Tat, die internationale Sicherheitslage hat auf dem Gipfel auch eine Rolle gespielt. Putin erklärte übrigens in seiner dortigen Rede noch einmal die Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine. Also da wurde die Ukraine dann doch erwähnt. Auf welcher Seite stehen denn hier die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit?
Ich habe das eingangs erwähnt, im Gegensatz zum Gipfel vom Vorjahr, wo sehr wohl die Ukraine eines der Hauptthemen war, ist diesmal die Ukraine kaum mehr erwähnt worden. Mit anderen Worten, die Mitgliedstaaten der SCO sehen das als eine mehr oder weniger innerrussische Angelegenheit Und eine Sache möchte ich hier ganz besonders hervorstreichen und an die Adresse all jener richten, die hier davon fantasieren, noch immer, dass der Westen dafür sorgen sollte, dass Russland besiegt wird. Die SCO ist im Gegensatz zu den BRICS-Staaten ein Verteidigungsbündnis. Vor 2 Jahren fanden zum ersten Mal in der Geschichte des Planeten gemeinsame Militärmanöver der Riesenstaaten China, Indien und Russland gemeinsam statt. Die haben eine gegenseitige Beistandsverpflichtung, zwar nicht ganz so stark wie die NATO, aber de facto doch. Das heißt, plötzlich sieht sich die NATO hier einem Block gegenüber, der 4 Milliarden Menschen umfasst, der die größten Armeen der Welt umfasst und die gegenseitig auch noch Beistandsverpflichtungen eingegangen sind. Ich denke, da sollten doch bei uns einerseits alle Alarmglocken schrillen und andererseits sollte statt dem Kriegsgerassel die Friedenspfeife hervorgeholt werden, statt der Kriegstrommel geschlagen, die Friedenspfeife im Kreis herumgegeben werden. Denn gegen diese SCO wäre im Falle des Falles Europa und auch die gesamte NATO völlig machtlos und unterlegen. Also wie man all diese Entwicklungen einfach so ignorieren kann, in keinen großen Nachrichtensendungen kommt da mehr als ein 20-Sekunden-Beitrag, das ist für mich schon faszinierend.
Das, was Sie sagen, das klingt ja nach einer Art eurasischen NATO 2.0. Putin selbst hat auch auf dem Treffen von einer eurasischen Sicherheitsarchitektur gesprochen. Welchen globalen Pläne verfolgt denn die SCO?
Die SCO ist ein Beistandspakt. Speziell in den letzten 2 Jahren haben alle Staatschefs auf den SCO-Konferenzen betont, dass, sie nennen es Bullying, also dass die mehr oder weniger freundliche Durchsetzung des Willens der G7-Staaten des Westens bei der Bekämpfung Russlands oder bei der Eindämmung Russlands bei allen anderen Staaten der Welt und speziell denen Asiens eine Haltung hervorgerufen haben, die sich sagen, ja, wann sind denn wir den Nächsten? Und nein, wir dürfen das nicht zulassen. Und die SCO ist neben BRICS eines der beiden Instrumente der großen eurasiatischen Player Russland, China und Indien zur endgültigen Etablierung der multipolaren Weltordnung. Und aus geopolitischer Sicht entsteht hier genau das, wie Sie es gerade richtig gesagt haben. Es ist ein eurasischer Sicherheitsblock mit gegenseitigen Beistandsverpflichtungen und de facto unbegrenzten Kapazitäten.
Abschließend, Herr Makel, ein Gast war auf dem Gipfel zugegen, der einerseits ein europäischer Staatschef ist und auch gleichzeitig Mitglied der NATO. Es ist der türkische Staatspräsident Erdogan gewesen. Welche Rolle spielt er denn für die SCO-Staaten?
Erdogan hat dort mehr oder weniger Lobbying betrieben. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass die großen türkischen Baukonzerne in diesem gesamten neuen Wirtschaftsraum extrem aktiv sind, dass die Staaten, die dort tätig sind, die dort Mitglieder sind, die Türkei immer stärkere Handelspartner sind. Und auf dem Gipfel hat Erdogan nochmals bekräftigt, und ich zitiere ihn jetzt, den Außenminister der Türkei in dem Fall wortwörtlich, auf dem Gipfel wurde bekräftigt, dass die Türkei so schnell als möglich BRICS-Mitglied werden will. Und BRICS und SCO überschneiden sich in sehr vielen Bereichen. Und natürlich ist es abschließend gesehen eine Alarmglocke in Größe unserer Wiener Pummerin, der berühmten Glocke im Stephansdom für den Westen, wenn das zweitgrößte NATO-Land mit der zweitgrößten NATO-Armee offiziell ankündigt, es wird ein BRICS-Mitglied werden wollen. Und der nächste logische Schritt wäre natürlich raus aus der NATO und rein in die SCO für Erdogan, denn dort liegen seine zukünftigen Interessen. Ja, und dann werden wohl im gesamten Westen endgültig die Alarmglocken schrillen. Mit anderen Worten, wir verschlafen gerade Weltgeschichte.
Eine Einschätzung war das von dem Unternehmer und Publizisten Gerald Makel. Herr Makel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke, schönen Tag noch.